Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Peter Gissling.
An den Straßenrändern türmt sich Abbruchmaterial. Viele Usbekinnen und Usbeken in der südkirgisischen Stadt Osch, die nach den Pogromen vom Juni nicht geflohen sind, versuchen sich auch jetzt, ein Vierteljahr nach den schlimmen Unruhen, notdürftig einzurichten. Sie räumen nicht mehr Verwendbares weg und versuchen so zwischen den Ruinen ihrer zerstörten Häuser etwas Platz zu schaffen. Die Nacht verbringen viele in Zelten. Wo man auch hinschaut, das Leid in vielen Usbekenvierteln im Süden Kirgisistans ist unübersehbar und unüberhörbar. Ihr Mann, schluchzt diese Usbekin, sei im Juni von Kirgisen zuerst angeschossen, dann mit Benzin übergossen und vor ihren eigenen Augen lebendigen Leibes verbrannt worden. Alles, wirklich alles habe sie verloren. Das Zusammenleben von Kirgisen und Usbeken im Süden Kirgisistans war nie ganz konfliktfrei. Das hat nicht zuletzt mit der willkürlichen Grenzziehung zu tun, welche Stalin seinerzeit auch hier im Ferganatal vorgenommen hat und bei der das einst vorwiegend usbekisch geprägte Osch Kirgisistan zugeteilt wurde. Aber auch die verschiedenen kulturellen Prägungen von Kirgisen und Usbeken, so heißt es, würden im Zusammenleben immer wieder mal deutlich. Während die Usbeken seit Jahrhunderten als sesshaft gelten, seien die Kirgisen letztlich auch nach der Sowjetisierung eine vom Nomadentum geprägte Volksgruppe geblieben. Innenpolitisch werfen die Kirgisen den Angehörigen der usbekischen Minderheit vor, mit unlauteren Mitteln nach staatlicher Teilautonomie innerhalb der kirgisischen Staatsgrenzen zu streben. Die Usbeken Kirgisistans wiederum klagen, dass sie seit Jahren von wichtigen Schaltstellen des Staates ausgeschlossen seien. Über die Hintergründe der blutigen Auseinandersetzungen vom vergangenen Juni tappt man leider noch weitgehend im Dunkeln. Viele Beobachter vor Ort erklären, es seien zwar einige Usbeken gewesen, welche gewissermaßen Anstoß zum Gemetzel gegeben hätten. Als ziemlich gesichert gilt aber auch, dass die Pogrome gegen die usbekische Bevölkerung von gewissen politischen Kreisen von längerer Hand, also nicht erst im Juni, vorbereitet worden sind und dass diese dann auch unter Duldung kirgisischer Sicherheitskräfte durchgeführt wurden. Dabei, so heißt es, sollen islamische Extremisten auch aus grenznahen Regionen und auch der Sohn des im April gestürzten kirgisischen Präsidenten Bakiev ihre Hände im Spiel gehabt haben. Wie auch immer, bis jetzt scheinen die kirgisischen Behörden kaum gewillt zu sein, unbequemen Fragen im Zusammenhang mit den Pogromen nachzugehen. Es sind denn auch großmehrheitlich Usbeken und nicht Kirgisen, die nach wie vor unter den Folgen der Ausschreitungen vom Juni zu leiden haben. Schätzungsweise 2000 sind damals bei den Schießereien und Brandschatzungen ums Leben gekommen, etwa 100.000 sind geflüchtet.
Kirgisen пришли und мне мужу вот стреляли, у меня вот здесь рука.
Meinem Mann haben sie in den Arm geschossen und mir und meiner Tochter alles abgenommen und schließlich unser Haus abgebrannt. Auch unser Haus ist abgebrannt und überhaupt bei den Bränden sind mehr als die Hälfte unserer Verwandten ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend des 11. Juni hat meiner Meinung nach alles mit einer Prügelei hinter dem Oscher Hotel Alay begonnen. Danach war es ruhig. Doch dann, am Samstag, als noch alle schliefen, rollten uniformierte und schwarz vermummte in Schützenpanzern und anderen Fahrzeugen an. Bringt die Usbekinnen und Usbeken um, hieß es dann. Sie drangen in unsere Häuser ein, nahmen Wertvolles mit, schossen vielen in die Stirn und zündeten unsere Häuser an.
И потом стреляли прямо в лоб, подожгли, полное сгорел.
Даже не спрашивайте.
Unsere kirgisischen Nachbarn, nein, die kümmern sich nicht um uns, obwohl wir schon so lange hier leben. Wir hatten nie persönlichen Kontakt zueinander. Nein, die Kirgisen unterstützen uns nicht. Ich baue jetzt notdürftig mein Zweizimmerhaus wieder auf. Vorübergehend finden wir bei Verwandten Unterkunft. Unsere drei Kinder gehen zur Schule, damit sie sich einigermaßen sicher fühlen, begleite ich sie aber jeden Tag zum Schulhaus. Die Lage ist eben nach wie vor äußerst angespannt. Ich lebe im Zelt. Etwas Hilfe bekommen wir von den internationalen Hilfsorganisationen. Wir wollen doch nicht weg von ihr. Unsere Ahnen und Urahnen lebten schon hier in Osch. Vor allem die jüngeren Usbekinnen und Usbeken sind jetzt ins Ausland gegangen, um dort zu arbeiten, etwas zu verdienen. Ohne Einkünfte kann man hier ja nicht überleben. Aber letztlich ja, ich denke, wir Usbeken werden mit den Kirgisen wohl wieder mal friedlich zusammenleben. Später. Ein Rundgang durch Oststadtquartiere verdeutlicht, wie sehr die Juni-Auseinandersetzungen ethnisch geprägt waren. Praktisch nur Häuser von Usbeken sind bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Interessant, dass man in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Brandruinen immer wieder kirgisische Liegenschaften entdecken kann, die wie ein Wunder vom Feuer völlig verschont geblieben sind. Und auch auf dem Basar, dem Zentralmarkt der Stadt Osch, sind fast alle usbekischen Verkaufsbuden bis auf die Metallgerippe abgebrannt. Gleich nebenan aber bieten heute Kirgisen an ihren Ständen Ware feil. Mit der Aufschrift Kirgis, zu Deutsch Kirgise, hatten viele von ihnen gut sichtbar ihre Buden markiert und damit vorgesorgt, dass ihre Habe von den anstehenden Pogromen nicht in Mitleidenschaft gerissen wurde. Die Zurückgebliebenen in den Usbekenvierteln von Osch versuchen nun notdürftig ihre Häuser wieder aufzubauen. Ab und zu werden ihnen Backsteine angeliefert, ab und zu erhalten sie etwa vom IKK etwas Bauholz. Es sind vor allem ältere Frauen, Kinder und alte Männer, die in den Ruinen zurückgeblieben sind. Vor allem jene, die engste Familienangehörige verloren haben, sind traumatisiert. Sie sitzen irgendwo im Schatten einer feuergeschwärzten Mauer und starren mit leerwirkendem Blick vor sich hin. Ihnen steht ein engagiertes Team der Médecins Sans Frontières, der Schweizer Sektion von Ärzte ohne Grenzen, bei. Jeden Tag suchen Fachleute dieser Organisation Traumatisierte auf. Etwa die Armenierin Luzin im Kartschan, welche in Deutschland Psychologie studiert hat und in den letzten Jahren auch in anderen Krisengebieten Notleidenden beigestanden ist. Sie meint,
viele Leute haben vor allem traumatische Beschwerden als Reaktion auf diese traumatischen Erlebnisse, die Beschwerden über Herzattacken, über Schlafprobleme, gesundheitliche Probleme, und viele haben auch Angst.
Das Allerwichtigste, sagt die Psychologin Luzin im Kartschian, sei, mit den Traumatisierten über ihr Leiden zu sprechen. Es sind vor allem ältere Usbekinnen, die von den Fachleuten der Médecins Sans Frontières betreut werden. Die Männer versuchen sich mit bescheidenen Wiederaufbauarbeiten abzulenken. Ihre eigentliche Arbeit in der Stadt haben nämlich viele verloren. Wir bekommen hier keine Arbeit mehr, finden keine Anstellungen. Wir Usbeken verstehen ja zu arbeiten. Wir können Häuser bauen, kochen, waschen. Es ist hier immer noch sehr unstabil. Deshalb sind unsere Kinder beispielsweise nach Russland gegangen. Hier geblieben sind vor allem Alte und Kranke. Vom Staat bekommen wir kaum Unterstützung. Bei den 200.000 SOM, umgerechnet rund 4.000 Schweizer Franken, die wir erhalten, handelt es sich ausschließlich um Gelder, welche der Staat von internationalen Organisationen erhalten hat und nun verteilt. Im Hinblick auf die Parlamentswahlen habe ich kaum Hoffnungen. Ich habe kein Vertrauen in die Parteien. Für die Wahlteilnahme bräuchte ich ja meine Dokumente. Ich habe vor kurzem das Einwohneramt aufgesucht, um einen neuen Personalausweis zu halten. Mein Alter ist hier ja verbrannt. 2 Wochen lang bin ich vergeblich angestanden. Wir wohnen auf der Straße und überleben nur dank der Gaben internationaler Organisationen. Der Kirgise Talay Sabirov amtet seit diesem Sommer als stellvertretender Bürgermeister der 200.000 Einwohnerstadt Osh. Sabirov wirkt etwas schläfrig, als wir am späteren Nachmittag sein Büro betreten. Sein Pult wirkt aufgeräumt. In einer Ecke seines Amtszimmers ist an einem Fernsehgerät eine Komödie mit dem französischen Schauspieler Louis de Funès zu sehen. Nein, meint er, auch die Oscher Stadtbehörden seien von den Auseinandersetzungen und Pogromen vom Juni völlig überrascht worden. Hinter den Ausschreitungen stand letztlich nur eine kleine Gruppe spezieller Leute. Wenn es sich um einen tiefgreifenden ethnischen Konflikt handeln würde, so hätte sich die Lage nicht so schnell wieder beruhigen können. Auf die Frage, weshalb es der Stadtfeuerwehr von Osh damals nirgends gelungen sei, die in Brand gesteckten usbekischen Häuser zu löschen, überlegt der stellvertretende Bürgermeister lange, ringt nach Worten und meint schließlich: Es herrschte damals äußerst trockenes Sommerwetter. Die in Brand gesteckten Häuser waren alle alt und verfügten auch über keinen wirksamen Brandschutz, sodass das Feuer äußerst schnell auf die umliegenden Gebäude übergreifen konnte. Die Feuerwehr hatte damals aber zum Teil auch anderes zu tun. Sie war an noch wichtigeren Orten gefordert. Die brennende Brotfabrik musste beispielsweise gelöscht werden oder auch ein Schulhaus. In Zusammenarbeit mit der Staatsregierung und internationalen Organisationen bemühe sich nun die Stadtverwaltung, den Obdachlosen bis zum Einbruch des Winters provisorische Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Einer Familie mit bis zu 7 Angehörigen teile man eine Wohnfläche von insgesamt 28 Quadratmetern, einer Familie mit mehr als 7 Personen 42 Quadratmeter zu. Dabei sei man angesichts der knappen kirgisischen Staatsfinanzen allerdings auf die Hilfe des IKK und der UNO angewiesen. Aufschlussreich ist auch die Aussage des stellvertretenden Bürgermeisters, wonach einige der jetzt vollständig zerstörten Usbekenhäuser ohnehin schon seit längerer Zeit größeren Bauprojekten im Wege gestanden seien. Den Bewohnern einzelner Quartiere sind ja schon früher Kompensationszahlungen ausgerichtet worden, weil deren Häuser beispielsweise einer Straßenverbreiterung weichen sollten. Deshalb hätten diese Häuser ohnehin längst geräumt werden müssen. Diese Aussage lässt aufhorchen, denn auch von usbekischer Seite ist zu vernehmen, dass vor allem Häuser in Quartieren abgebrannt seien, in denen namhafte kirgisische Geschäftsleute schon seit langem neue Geschäftszentren richten oder auch bloß Parkflächen für Autos bereitstellen möchten. Bei so viel Unklarheit und gegenseitigen Beschuldigungen wird nachvollziehbar, die emotionalen und politischen Wogen im Süden von Kirgisistan sind noch längst nicht geglättet. Deshalb hatte die OSZE diesen Sommer beschlossen, insbesondere für die heikle Zeit vor den jetzt stattfindenden Wahlen, eine unbewaffnete OSZE-Polizeibeobachtergruppe zur Verfügung zu stellen, welche die Sicherheitskräfte im Süden Kirgisistans bei ihrer Arbeit hätte unterstützen und beraten sollen. Doch diese Mission ist bislang vor allem am erbitterten Widerstand aus Osh gescheitert. Auch der stellvertretende Oscher Bürgermeister Talay Sabirov konnte sich mit der geplanten rund 50-köpfigen OSZE-Truppe nicht anfreunden. Wir wollten eben nicht, dass der jetzt herrschende, eh schon sehr brüchige Frieden vor den Wahlen durch die OSZE gestört wird. Wir haben auch überhaupt kein Vertrauen in diese Polizeibeobachter, weil die OSZE ja wohl nur usbekische Hilfskräfte engagieren würde, angefangen beim Koch über die Fahrer bis hin zu den Übersetzerinnen und Übersetzern. Vor allem die jetzt obdachlosen Usbeken hatten zum Teil auf die Präsenz der OSZE-Truppe gesetzt. Sie hatten sich mehr Sicherheit erhofft, womöglich aber auch, dass es den unabhängigen OSZE-Beobachtern gelingen möge, etwas mehr Licht in die Hintergründe der schlimmen Pogrome vom Juni zu bringen. Glücklicherweise ist es nun in den letzten Wochen in Kirgisistan auch ohne OSZE-Truppe einigermaßen ruhig geblieben. Und es deutet alles darauf hin, dass die 2,8 Millionen kirgisischen Wahlberechtigten nun auch relativ ungestört ihr neues Parlament bestimmen können. Und dass Kirgisistan damit den im Sommer beschlossenen Wandel weg von der früheren Präsidialherrschaft hin zu einer parlamentarischen Demokratie zuerst mal verwirklichen kann. Im Wahlkampf der Parteien ist kein Wort zu den ethnischen Problemen im Land zu hören, kein Bekenntnis etwa, ethnische Minderheiten in Zukunft geschickter integrieren, Pogrome wie jene vom Juni gezielt verhindern zu wollen.
Единство побеждали, единство победим. Политическая партия «Бүтүн Кыргызстан».
Parteien bewerben sich auch in Fernsehspots um die 120 Sitze im kirgisischen Parlament und stellen den Zuschauern eine blumige Zukunft in Aussicht. Mit der Wahl vom Wochenende wendet sich Kirgisistan nun formell von einem herrschaftlichen Präsidialsystem hin zu einer politisch breiter abgestützten parlamentarischen Demokratie. In der Praxis allerdings dürften sich mit diesem geschickt ausgeklügelten Politsystem aber bald erhebliche Probleme einstellen. Vieles weist nämlich darauf hin, dass nicht nur 3, 4 oder 5, sondern dass eine noch größere Zahl sich gegenseitig konkurrenzierender Parteien den Einzug ins neue Parlament schaffen werden und dass sich diese dann äußerst schwer tun werden, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Temir Sariyev ist Unternehmer und Vorsitzender der Union demokratischer Kräfte Akşumkar. Nach dem Sturz des kirgisischen Herrschers Kurmanbek Bakiyev gehörte Sariyev als Finanzminister und stellvertretender Regierungschef der Übergangsregierung unter Rosa Otunbajewa an. Bei einem Besuch in der Parteizentrale von Akşumkar in Bishkek lässt Sariyev zuerst mal betont staatsmännische Töne erklingen. Wir werden selbstverständlich bereit sein, mit allen Kräften zu verhandeln, die ebenfalls den Einzug ins Parlament geschafft haben. Die Zeit der Demonstrationen ist ja vorbei. Wir sind jetzt alle aufgerufen, die wichtigsten Weichenstellungen für die Zukunft unseres Landes gemeinsam zu stellen.
Нам лучше нужно спорить, доказывать и стараться найти решение.
Doch auch auf Nachfrage gesteht auch Sariyev ein, dass mit der Parlamentsneuwahl vom Wochenende noch längst nicht alle Probleme gelöst sein werden. Vor allem die gewählten Abgeordneten müssen sich zuerst mal im demokratischen Parlamentsbetrieb zurechtfinden.
В этом отношении, естественно, у нас будет очень много споров, много ошибок.
Ja, meint er, hier werde den kirgisischen Politikern wohl noch manches Missgeschick, mancher Fehler unterlaufen. Der Umgang mit den neuen politischen Formen müsse eben erst noch gelernt werden. Der Politologe Valentin Bogatyrjow wiederum geht davon aus, dass es auch nach diesem Wahlwochenende bald wieder zu Parlamentsneuwahlen kommen könnte.
Здесь будет нестабильный парламент.
Wir werden ein unstabiles Parlament haben, das kaum gemeinsame Lösungen verabschieden kann. Und auch die neue Regierung wird sich schwer tun mit einer einheitlichen Strategie. Hier wird es wohl auch immer wieder zu Wechseln kommen, wie auch beim Parlament. Der Schweizer Diplomat Markus Müller ist Missionschef der OSZE in Kirgisistan. Früher wirkte er hier als Leiter des sogenannten Koordinationsbüros der Vorgängerorganisation der DEZA, der Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Müller gilt als ausgewiesener Kenner des Landes. Markus Müller sollte eigentlich bereits seit Wochen die OSZE-Polizeibeobachtermission befehligen. Doch die kirgisischen Behörden haben, wie erwähnt, die Stationierung dieser Gruppe bislang vereitelt. Nun sitzt Müller abwartend und ab und zu verhandelnd allein in seinem Büro in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek. gewiss, meint er, die Parlamentsneuwahlen kennzeichneten einen wichtigen Schritt, der Urnengang aber könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kirgisistan seine drängendsten Probleme noch längst nicht gelöst habe.
Die Situation im Süden spezifisch ist ein sehr großes Sicherheitsrisiko, weil die Spannungen sind nach wie vor sehr groß oder aus verständlichen Gründen oder weil sehr wenig wurde getan, um den Wiederaufbau zu beschleunigen oder die Versöhnung zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, um das zu verstärken.
Von Aussöhnung, etwa von besserer Integration der Usbeken und der vielen anderen ethnischen Minderheiten im Land, sei bei der aktuellen politischen Stimmung derzeit kaum je ein Wort zu vernehmen, meint er.
Sie werden hier niemanden hören von den nördlichen politischen Parteien, der wirklich dazu etwas sagen wird. Vor allem wegen diesem neuen Nationalismus. Diese Leute, die so reden, die würden relativ hohe politische Risiken eingehen für die Wahl.
Geradezu fremdenfeindlich verhält sich die nationalistische Kirgisenpartei Atashurt. Sie vereinigt unter anderem auch einstige Anhänger des gestürzten Staatspräsidenten Kurmanbek Bakiev und möchte nach der Parlamentsneuwahl die neue kirgisische Verfassung am liebsten gleich wieder ändern und dabei insbesondere die Rechte der Angehörigen von ethnischen Minderheiten, der Usbeken, Dungan, Uiguren, Russen oder Deutschen, einschränken. Weil der kirgisische Nationalismus immer spürbarer wird, aber auch wegen der vergleichsweise bescheidenen Entwicklungschancen, sind seit den 90er Jahren die meisten Russen aus Kirgisistan in ihre ursprüngliche Heimat zurückgekehrt. Damit hat Kirgisistan viele besonders gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter verloren. Aber auch immer mehr junge Kirgisinnen und Kirgisen suchen jetzt ihr Glück im Ausland. Darüber kann auch das rege Treiben auf den Basars und insbesondere auf den großen China-Märkten nicht hinwegtäuschen. Diese bilden vor allem eine immer wichtigere Handelsdrehscheibe für chinesische Waren, die dann in die anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion gebracht werden. Hunderte von Metallcontainern dienen hier als Verkaufsstellen. Alles, was man sich nur vorstellen kann, ist hier zu Billigpreisen zu haben. Plastik, Kinderspielzeug, Waschmaschinen, Schmuck, Textilien, Werkzeug, Fernsehgeräte, Staubsauger, Uhren. Viele Produkte sind mit westlichen Markenzeichen versehen. Macht Platz, heißt es von links und rechts. Männer mit schwer beladenen Schubkarren versuchen, sich einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. Es herrscht ein unübersichtliches
Gedränge.
Es sind Riesenmengen, die hier auf dem Basar umgeschlagen werden. Händler aus Usbekistan, aus Tadschikistan oder Kasachstan decken sich hier mit Waren aus China ein. Das ist der größte Markt Zentralasiens hier. Alle Produkte sind hier preisgünstig zu haben. Auch Teigwaren oder andere Lebensmittelfertigprodukte gelangen so zu günstigen Preisen von diesen China-Märkten auf die kleinen Basars, auch in alle Ecken Kirgisistans. Dies führt nun dazu, dass in Kirgisistan selbst, auch bei den Produkten des täglichen Bedarfs, kaum mehr Eigenes produziert wird und dass gut ausgebildete Kirgisinnen und Kirgisen im eigenen Land auch kaum mehr angemessene Arbeitsstellen finden können. Die Sorge um die eigene wirtschaftliche Zukunft beschäftigt deshalb die breite Bevölkerung Kirgisistans sehr viel mehr als die jetzige Parlamentsneuwahl. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls eine Spontanumfrage auf dem Markt der Stadt Karakul am Issykul-See. Unsere Kinder gehen weg, wir Alten bleiben zurück ohne bezahlte Arbeit. Wir tun uns schwer und im Hinblick auf die Wahlen habe ich überhaupt keine Hoffnung. Wirtschaftlich schwierige Zeiten bilden zudem den Nährboden für gesellschaftliche Ausgrenzung, für gefährlichen Nationalismus und die serbelnde Volkswirtschaft zieht auch Armut nach sich. In den letzten 5 Jahren unter dem kirgisischen Herrscher Kurmanbek Bakiev seien viele letztlich investitionswillige Geschäftsleute aus dem In- und Ausland zudem auch stark behindert worden. Denn nur dem Bakiev-Clan sei es möglich gewesen, im Land zu geschäften, meint Andrea Studer, die stellvertretende Leiterin des Schweizerischen Verbindungsbüros und Konsulats in Bischkek. Deshalb habe Kirgisistan, was dessen wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft, die letzten paar Jahre gewissermaßen verloren.
Also es ist ganz klar, dass das Bakijew-Regime natürlich nicht förderlich war, um Entrepreneurship oder eben Leute, die gute Ideen hatten, zu fördern, weil es war wirklich über diese Klientel und Familienwirtschaft absolut kontrolliert und viele Leute konnten ihr Business gar nicht erfolgreich gestalten in diesem Kontext.
Trotzdem, es sei nach wie vor eine gewisse Zuversicht angezeigt, auch wenn derzeit immer mehr Kirgisinnen und Kirgisen ihr Glück außerhalb des eigenen Landes suchten.
Es hat sehr viele junge, gute, sehr gut qualifizierte Leute hier. Wir sehen viele gute Initiativen, aber auch viele Leute, die in den letzten 5 Jahren mangels Erfolg und weil sie unter Druck kamen vom Regime aus dem Land migriert sind, nach Kanada und nach Australien und andere europäischen Länder.
Die von Andrea Studer erwähnten wirtschaftlich verlorenen Jahre werden vor allem in den abgelegeneren Gegenden Kirgisistans besonders deutlich spürbar, beispielsweise in den Bergregionen über dem Issyk-Kul-See im Nordosten des Landes. Dieser Handharmonikaspieler ist 60 Jahre alt. Leicht zittrig betätigt er die Tasten seines Akkordeons. Von frühmorgens bis abends spät sitzt er auf einem Holzschemel vor dem Eingang zum Markt von Karakol, summt während des Spielens leise vor sich hin und bittet die Passanten um ein Almosen. Früher gab es hier in der Umgebung von Karakol eine Torpedo-, eine Fleisch- oder auch eine Biskuitfabrik. Heute stehen diese Betriebe aus sowjetischer Zeit still. Deren frühere Belegschaft versucht sich nun beispielsweise auf dem kleinen Stadtbasar von Karakol als Zwischenhändler wirtschaftlich über Wasser zu halten, wie diese Frau. Sie deckt sich auf dem China-Basar in Bischkek mit immer wieder neuen Waren ein und bietet diese dann auf ihrem Stand auf dem Basar von Karakol den Ortsbewohnern feil.
Если бы руководители наши взялись бы за ум, построили бы заводы, построили бы производство.
Wenn jemand in Fabriken investieren würde, so würden wir hier nicht unterbeschäftigt auf dem Basar herumsitzen. Früher haben wir in richtigen Betrieben gearbeitet und dafür einen Lohn erhalten. Als Kleinhändler aber haben wir auch keine Renten in Aussicht. Und das Allerschlimmste ist, dass uns die meisten Jungen verlassen, weil es hier in Kirgisistan nicht mehr genügend Arbeitsstellen gibt.
Например, молодежь не может работу найти, поэтому они и уезжают, потому что работы нету.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.